vision of Antua from the bed comes a singing army from the head of the rugged cliffs, where I can see America and everything is possible at Moher. Or seems like possibility because the crest of a wave untouched is then unnamed. From across the beach of mist and stony desert vision, the beautiful things ascend and descend in heart-bending rhythms. The phantom islet shows and my heart is breaking open. The unit will be unified again, and everything possible is building, building. A child is born with discarded wishes on her skin. A deity, we must know what this means. And from the sea, a boiling wave would clean the demon's face. If that is what it be, the child, a beast. It walks and it talks and it bleeds for us. These times are streaked with the blood of children. The unit will be unified again, and everything possible is building. Where the wanderer comes to seeps, where lonely strangers at the end of days come to meet their fate, and minds come finally to a seat.
Studies vorig jaar kreeg mail terug met een nieuwe single Board of Man, die kwam uit bij Tool Collective, net als het debuut van het zo net gespeelde Grave Goods. Mailen kan nog altijd voor de vrijkaart voor Shanice O'Brien in Trix. Als ik me niet vergis, hebben we nog eentje over. En de komende weken doen we nog meer wedstrijden. Onder meer voor Black Midi, The Lounge Society en Girls in Synthesis. Girls in Synthesis komt op tournee met een nieuwe plaat in tweede. En dit is al een van de nummers eruit. Watch with Mother van Girls in Synthesis.
good, still needs improvement, but that was perfect. Dirty forward, back washed. No one looks cool around a wasp. My shoes get in a scrub. I give dirty looks to people reading books to say they don't watch cartoons or anything that is blue. But to the good reader like you, try to say something new. What is your perfume? What a media caterpillar. Make a match of blows and hair. Make a breath of me.
Band. Afgelopen zomer zagen we de Ieren nog een weergaloze show spelen op AFF in Genk. En in november zijn ze een van de curatoren van Sonic City. En binnen 3 weken brengen ze Most Normal uit. En dit was de 2e single daaruit. We gaan eruit met Torpedo. Vorige week verscheen hun 2e plaat Orfeo Nebula. En daarop brengen deze Zwitsers noise rock, maar dan van de epische soort. En aangekleed met monotoon parlando. Dit is Hell van Torpedo. Veel plezier met Sterrenplaten zo meteen. Ze hebben een interview met White Boy Scream. En wij zijn er weer volgende week.
As I was walking among the fire of hell, the ancient tradition that the world would be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I've heard from him. For the cherub with the flaming sword is thereby commanded to leave his god at the tree of life. And when he does, the whole creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. Rendra rolls and shakes his fire. It is burning there. Angry clouds swung in the deep. What red hands, what red feet. And when the stars threw down their spears, and water entered with their tears, did his mothers learn to see that the forest must separate from the beast? This man took out that all. Give on you some love and a new shoot. Hey, you don't.
between Saturn and the fixed starlight.
Tomorrow everything will have disappeared into the bright love and sun. Disbelief will be so loose, so we can bite on rising. Like a dream, pale, nearly invisible. It could easily be a void by a fragile consciousness.
Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 37. von 81 Folgen. Das Buch wurde 1878 erstmals veröffentlicht und zählt unter Schriftstellern zu den wichtigsten Romanen aller Zeiten. In der heutigen Folge versuchen Stepan Oblonski und seine Frau Dolly, Konstantin Lewin und Kitty Schabatskaja wieder miteinander zu versöhnen. Die Freundschaft der beiden war in die Brüche gegangen, weil Kitty einen Heiratsantrag Lewins abgelehnt hatte. Die heutige Lesung beschäftigt sich aber auch mit dem Ehebruch der Beamtengattin Anna Karenina. Ihr Mann, Alexei Karenin, versucht, die Affäre seiner Frau mit dem Rittmeister Graf Alexei Wronski zu ignorieren. Er fürchtet, nicht nur seine Frau zu verlieren, sondern auch seinen guten Ruf. Doch als Anna ihren Liebhaber trotz Karenins ausdrücklichen Verbots zu sich nach Hause einlädt, ist für ihn die Grenze überschritten. Auf Drängen seiner Freundin, der Gräfin Lydia Iwanowna, wendet er sich an einen Anwalt, um über die Möglichkeit einer Scheidung zu sprechen. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
»Sie kennen meinen Namen?« fuhr Alexei Alexandrowitsch fort. »Ich kenne Sie und Ihre...« wieder fing er eine Motte. »Nutzbringende Tätigkeit, wie jeder Russe«, sagte der Anwalt und verneigte sich leicht. Alexei Alexandrowitsch seufzte, suchte sich zu fassen. Aber da nun einmal entschlossen, fuhr er mit seiner piepsigen Stimme fort, ohne Zaudern und ohne Stocken, unter Betonung bestimmter Wörter. »Ich habe das Unglück«, begann Alexei Alexandrowitsch, »ein betrogener Ehemann zu sein und wünsche das Eheverhältnis mit meiner Frau gemäß dem Gesetz aufzukündigen, das heißt, mich scheiden zu lassen, aber so, dass der Sohn nicht bei der Mutter bleibt.« Die grauen Augen des Anwalts mühten sich nicht zu lachen, doch sie hüpften vor unbändiger Freude. Und Alexei Alexandrowitsch sah, dass darin nicht nur die Freude eines Menschen lag, der einen einträglichen Auftrag erhält, darin lag auch Triumph und Entzücken, lag ein Funkeln, jenem unheilvollen Funkeln ähnlich, das er in den Augen seiner Frau gesehen hatte. »Sie wünschen meine Mitwirkung beim Vollzug der Scheidung.« »So ist es. Doch muss ich Sie vorwarnen«, sagte Alexei Alexandrowitsch, »dass ich Ihre Aufmerksamkeit womöglich umsonst in Anspruch nehme. Ich komme einstweilen nur, um mich mit Ihnen zu beraten. Ich wünsche die Scheidung, doch sind für mich die Formen wichtig, in denen sie möglich ist. Wenn die Formen nicht meinen Anforderungen entsprechen, ist es sehr wohl möglich, dass ich vom Rechtsweg Abstand nehme.« »Oh, das ist immer so«, sagte der Anwalt, »und das liegt immer in Ihrem Ermessen.« Der Anwalt senkte seine Augen auf Alexei Alexandrowitschs Beine, da er fühlte, der Anblick der unbändigen Freude könnte den Klienten kränken. Er schaute auf die Motte, die vor seiner Nase vorüberflatterte, seine Hand zuckte, doch fing er sie nicht, aus Respekt vor Alexei Alexandrowitschs Lage. »Obschon mir unsere Rechtsvorschriften zu diesem Gegenstand in groben Zügen bekannt sind«, fuhr Alexei Alexandrowitsch fort, »wünschte ich, generell die Formen kennenzulernen, in denen solcher Art Angelegenheiten in der Praxis vollzogen werden.« »Sie wünschen also«, erwiderte der Anwalt, wobei er nicht die Augen hob und nicht ohne Vergnügen die Redeweise seines Klienten aufnahm, »dass ich Ihnen die Wege darlege, mittels derer die Erfüllung Ihres Wunsches möglich ist.« Und auf ein bestätigendes Kopfnicken fuhr er fort, wobei er nur noch selten und flüchtig auf das von roten Flecken überzogene Gesicht Alexei Alexandrowitschs blickte. »Eine Scheidung ist nach unseren Gesetzen«, sagte er mit einem leichten Unterton von Missbilligung gegenüber unseren Gesetzen, »wie Sie wissen, möglich in folgenden Fällen.« »Soll warten«, rief er dem Gehilfen zu, der den Kopf zur Tür hereinsteckte, stand aber doch auf, sagte ein paar Worte und setzte sich wieder. »In folgenden Fällen: körperliche Mängel der Ehegatten, ferner 5-jährige Abwesenheit mit unbekanntem Aufenthaltsort«, dabei knickte er den haarbewachsenen kleinen Finger um, »ferner Ehebruch«, dieses Wort sprach er mit sichtlichem Vergnügen aus, »folgende Unterkategorien«, dabei knickte er weiter seine dicken Finger um, obwohl die Fälle und die Unterkategorien offensichtlich nicht gemeinsam zu klassifizieren waren: körperliche Mängel des Ehemannes oder der Ehefrau, ferner Ehebruch des Ehemannes oder der Ehefrau. Da nun alle Finger verbraucht waren, beugte er sie alle wieder gerade und fuhr fort. »So die theoretische Sicht, aber ich nehme an, dass Sie mir die Ehre Ihres Besuches erweisen, um die praktische Anwendung kennenzulernen. Ausgehend von den Antezedenzien muss ich Ihnen deshalb darlegen, dass alle Scheidungsfälle auf Folgendes hinauslaufen: körperliche Mängel sind nicht vorhanden, soweit ich verstehe. Auch keine Abwesenheit mit unbekanntem Aufenthaltsort.« Alexei Alexandrowitsch neigte bestätigend den Kopf. »Auf Folgendes hinauslaufen: Ehebruch eines der Gatten und Überführung der schuldigen Seite aufgrund gemeinsamen Einverständnisses und, ohne ein solches Einverständnis die unfreiwillige Überführung. Ich muss sagen, dass letzterer Fall in der Praxis selten vorkommt, sagte der Anwalt, und nach einem flüchtigen Blick auf Alexei Alexandrowitsch verstummte er wie ein Pistolenverkäufer, der die Vorzüge der einen oder anderen Waffe beschrieben hat und nun wartet, was der Käufer wählt. Alexei Alexandrowitsch schwieg jedoch. Darum fuhr der Anwalt fort: Das Üblichste und Einfachste, Vernünftigste ist, finde ich, Ehebruch in gegenseitigem Einverständnis. Ich würde mir diese Ausdrucksweise nicht erlauben, wenn ich mit einem ungebildeten Menschen spreche, sagte der Anwalt, doch ich nehme an, Ihnen ist das verständlich. Alexei Alexandrowitsch war allerdings derart verstört, dass er die Vernünftigkeit des Ehebruchs in gegenseitigem Einverständnis nicht gleich verstand und dieses Befremden in seinem Blick ausdrückte. Der Anwalt kam ihm jedoch sofort zu Hilfe. Menschen können nicht mehr zusammenleben, so die Tatsache. Und wenn sich beide darüber einig sind, werden die Details und die Formalitäten unerheblich. Zugleich ist es das einfachste und sicherste Mittel. Alexei Alexandrowitsch hatte nun durchaus verstanden. Doch hatte er religiöse Anforderungen, die dieser Maßnahme entgegenstanden. »Das ist im gegebenen Fall ausgeschlossen«, sagte er. »Da ist nur ein Fall möglich«, eine unfreiwillige Überführung, bestätigt durch Briefe, über die ich verfüge. Bei der Erwähnung der Briefe presste der Anwalt die Lippen aufeinander und stieß einen dünnen, teilnahmsvollen und verächtlichen Ton aus. »Wenn Sie zu sehen belieben«, hob er an, »Angelegenheiten dieser Art werden, wie Ihnen bekannt, von der geistlichen Behörde entschieden. Die ehrwürdigen Protopopen haben bei Angelegenheiten dieser Art ein Faible für die kleinsten Details«, sagte er mit einem Lächeln, das mit dem Geschmack der Protopopen sympathisierte. Briefe können zweifellos ihr Teil dazu beitragen, aber die Beweise müssen auf direktem Weg erlangt werden, das heißt durch Zeugen. Überhaupt, wenn Sie mir die Ehre erweisen, mir Ihr Vertrauen zu schenken, so überlassen Sie mir die Wahl der Maßnahmen, die angewandt werden müssen. Wer ein Ergebnis will, lässt auch die Mittel zu. Alexei Alexandrowitsch erbleichte. »Wenn dem so ist«, hob er an, doch da stand der Anwalt auf und ging wieder zur Tür zum Gehilfen, der ihn unterbrochen hatte. »Sagen Sie ihr, dass wir hier keine Billigware feilbieten«, sagte er und kehrte zu Alexei Alexandrowitsch zurück. Auf dem Rückweg zu seinem Platz fing er unauffällig noch eine Motte. »Mein Rips wird ja schön aussehen bis zum Sommer«, dachte er, die Stirn runzelnd. »Also, Sie beliebten zu sagen«, begann er, »ich werde Ihnen meinen Entschluss brieflich mitteilen«, sagte Alexei Alexandrowitsch beim Aufstehen und hielt sich am Schreibtisch fest. Eine Weile stand er schweigend, dann sagte er, »Aus Ihren Worten kann ich folglich schließen, dass der Vollzug der Scheidung möglich ist. Ich würde Sie bitten, mir außerdem mitzuteilen, wie Ihre Bedingungen sind.« »Alles ist möglich, wenn Sie mir völlig freie Hand lassen«, sagte der Anwalt, ohne die Frage zu beantworten. »Wann kann ich damit rechnen, von Ihnen Nachricht zu erhalten?« fragte der Anwalt und begab sich zur Tür, und es funkelten Augen und Lackstiefeletten. »In einer Woche. Und hätten Sie die Güte, mir dann mitzuteilen, ob Sie die Anwaltschaft in dieser Angelegenheit übernehmen und zu welchen Bedingungen?« »Sehr wohl, mit Verlaub.« Der Anwalt verbeugte sich respektvoll, geleitete den Klienten zur Tür, und allein geblieben überließ er sich seinem freudigen Gefühl. So fröhlich war ihm zumute, dass er der feilschenden Dame ganz gegen seine Grundsätze Nachlass gewährte und keine Motten mehr fing. Und zum nächsten Winter, beschloss er endgültig, würde er die Polstermöbel mit Samt beziehen lassen, wie bei Sigonin. 6. Alexei Alexandrowitsch hatte auf der Kommissionssitzung vom 17. August einen glänzenden Sieg errungen. Doch die Folgen dieses Sieges brachten ihn in Bedrängnis. Die neue Kommission zur allseitigen Erforschung des Lebens der Fremdvölker war mit ungewöhnlicher, von Alexei Alexandrowitsch befeuerter Geschwindigkeit und Energie gebildet und an Ort und Stelle gesandt worden. Nach 3 Monaten war der Bericht vorgelegt worden. Das Leben der Fremdvölker war in politischer, administrativer, ökonomischer, ethnografischer, materieller und religiöser Hinsicht erforscht worden. Auf alle Fragen waren hervorragende Antworten dargelegt worden, Antworten, die keinem Zweifel unterlagen, denn sie waren nicht das Werk des stets Irrtümern ausgesetzten menschlichen Denkens, sondern waren alle das Werk amtlicher Tätigkeit. Die Antworten waren allesamt Ergebnisse offizieller Angaben, der Meldungen von Gouverneuren und Bischöfen, die sich auf die Meldungen von Kreisoberhäuptern und Pröbsten stützten, die sich wiederum auf die Meldungen von Bezirksvorständen und Gemeindegeistlichen stützten. Und deshalb waren alle diese Antworten unanzweifelbar. All die Fragen, zum Beispiel, weshalb es Missernten gab, weshalb die Bevölkerung an ihren Glaubensrichtungen festhielt und so weiter, Fragen, welche ohne den Komfort einer Amtsmaschinerie nicht zu lösen wären und jahrhundertelang nicht gelöst werden könnten, fanden eine klare, unanzweifelbare Lösung. Und diese Lösung sprach zugunsten von Alexei Alexandrowitschs Meinung. Stremow allerdings hatte sich auf der letzten Sitzung tief getroffen gefühlt und schlug bei Erhalt der Kommissionsmeldungen eine für Alexei Alexandrowitsch unerwartete Taktik ein. Stremow lief plötzlich auf Alexei Alexandrowitschs Seite über, wobei er noch einige andere Kommissionsmitglieder mitriss und verteidigte nicht nur hitzig die Verwirklichung der von Karenin vorgeschlagenen Maßnahmen, sondern schlug sogar andere extreme Maßnahmen der gleichen Art vor. Diese Maßnahmen, noch verschärft gegenüber dem, was Alexei Alexandrowitschs Grundgedanke war, wurden angenommen, und daraufhin trat Stremows Taktik klar zutage. Diese Maßnahmen, ins Extrem gesteigert, erwiesen sich mit einem Mal als so dumm, dass sowohl Staatsmänner und öffentliche Meinung wie auch kluge Damen und Zeitungen, alles fiel zu ein und derselben Zeit über diese Maßnahmen her und äußerte seinen Unmut sowohl gegen die Maßnahmen selbst wie auch gegen ihren anerkannten Vater, Alexei Alexandrowitsch. Stremow jedoch zog sich zurück. Er gab sich den Anschein, als sei er nur blind Karenins Plan nachgefolgt und nun selbst erstaunt und empört, was angerichtet worden sei. Das brachte Alexei Alexandrowitsch in Bedrängnis. Trotz seiner rapide abnehmenden Gesundheit, trotz der familiären Sorgen, gab Alexei Alexandrowitsch aber nicht klein bei. In der Kommission kam es zur Spaltung. Die einen Mitglieder, mit Stremow an der Spitze, rechtfertigten ihren Irrtum damit, dass sie der von Alexei Alexandrowitsch geleiteten Revisionskommission und der vorgelegten Meldung geglaubt hätten und sagten nun, dass die Meldung dieser Kommission Unsinn sei, nichts als vergeudetes Papier. Alexei Alexandrowitsch und die Partei jener Leute, die in solch revolutionärer Einstellung gegenüber Schriftstücken eine Gefahr sahen, hielten weiterhin an den von der Revisionskommission erarbeiteten Angaben fest. Als Folge davon geriet in höchsten Sphären und sogar in der Gesellschaft alles in Verwirrung. Und obwohl es alle extrem interessierte, konnte niemand mehr durchschauen, ob die Fremdvölker tatsächlich im Elend lebten und zugrunde gingen oder ob sie blühten. Als Folge davon und zum Teil auch als Folge der auf ihn fallenden Missachtung wegen der Untreue seiner Frau war Alexei Alexandrowitschs Lage außerordentlich ins Wanken geraten. Und in dieser Lage hatte Alexei Alexandrowitsch einen wichtigen Entschluss gefasst. Zur Verwunderung der Kommission verkündete er, dass er um die Genehmigung einkommen wolle, zur Erforschung der Angelegenheit selbst an Ort und Stelle zu fahren. Und als Alexei Alexandrowitsch die Genehmigung erhalten hatte, machte er sich auf den Weg in die entlegenen Gouvernements. Alexei Alexandrowitschs Abreise wirbelte viel Staub auf, umso mehr, als er bei der Abreise offiziell, gegen Quittung, die Fuhrgelder zurückerstattete, die ihm für 12 Pferde zur Fahrt an seinen Bestimmungsort ausbezahlt worden waren. »Ich finde das sehr edel«, sagte aus diesem Anlass Betsy zu Fürstin Mjachkaja. »Weshalb wird Geld für Postpferde ausbezahlt, wo doch alle wissen, dass es jetzt überall Eisenbahnen gibt?« Aber Fürstin Mjachkaja war nicht einverstanden. Die Meinung der Fürstin Tverskaja brachte sie sogar auf. »Sie haben gut reden«, sagte sie, »wo sie, ich weiß nicht, wie viele Millionen haben. Ich dagegen sehe es sehr gern, wenn mein Mann sommers auf Revision fährt. Für ihn ist die Reise sehr gesund und angenehm. Und mir ist es längst zur Gewohnheit geworden, dass ich mit diesem Geld die Equipage und den Kutscher unterhalte.« Auf dem Weg in die entlegenen Gouvernements machte Alexei Alexandrowitsch 3 Tage in Moskau Station. Am Tag nach seiner Ankunft fuhr er zur Visite beim Generalgouverneur. An der Kreuzung der Gassetnigasse, wo immer die Equipagen und Droschken sich drängen, hörte Alexei Alexandrowitsch plötzlich eine so laute und fröhliche Stimme seinen Namen rufen, dass er sich unwillkürlich umblickte. An der Ecke des Trottoirs stand, in einem kurzen modischen Mantel, den kurzen modischen Hut schief auf dem Kopf und mit einem Lächeln, das die Zähne zwischen den roten Lippen weiß strahlen ließ, Stepan Arkadjitsch, fröhlich, jung und strahlend, und verlangte durch entschiedenes und beharrliches Rufen, die Droschke solle halten. Mit der einen Hand stützte er sich am Fenster einer an der Ecke haltenden Kutsche, aus der ein Frauenkopf mit Samthut und zwei Kinderköpfchen sich herausstreckten, und winkte lächelnd mit der anderen Hand den Schwager her. Die Dame lächelte gütig und winkte ebenfalls Alexei Alexandrowitsch her. Es war Dolly mit den Kindern. Alexei Alexandrowitsch wollte in Moskau niemanden sehen, am allerwenigsten den Bruder seiner Frau. Er lüftete den Hut und wollte weiterfahren, aber Stepan Arkadjitsch hieß den Kutscher halten und kam durch den Schnee gerannt. »Das darf doch nicht wahr sein, ohne sich zu melden. Schon lange hier? Und ich war gestern im Dussault, sehe an der Tafel Karenin, doch nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass du das bist«, sagte Stepan Arkadjitsch und streckte den Kopf zum Kutschenfenster herein. »Sonst wäre ich vorbeigekommen. Wie ich mich freue, dich zu sehen«, sagte er. Dabei schlug er einen Fuß gegen den anderen, um den Schnee abzuklopfen. »Darf doch nie wahr sein«, wiederholte er. »Ich hatte keine Zeit, bin sehr beschäftigt«, erwiderte Alexei Alexandrowitsch kühl. »Komm doch zu meiner Frau, sie möchte dich so gern sehen.« Alexei Alexandrowitsch schlug das Plaid zurück, in das seine fröstelnden Beine gehüllt waren, stieg aus dem Wagen und stapfte durch den Schnee zu Darja Alexandrowna. »Wie können Sie nur, Alexei Alexandrowitsch? Weshalb meiden Sie uns derart?« sagte Dolly und lächelte traurig. »Ich war sehr beschäftigt. Freue mich sehr, Sie zu sehen«, sagte er in einem Ton, der deutlich machte, wie unfroh er war darüber. »Sind Sie denn wohl auf?« »Nun, und was macht meine liebe Anna?« Alexei Alexandrowitsch murmelte etwas und wollte gehen, aber Stepan Arkadjitsch hielt ihn auf. »Machen wir morgen doch Folgendes. Dolly, lade ihn zum Diner ein. Dazu laden wir Kosnischew und Peszow, um ihm Moskauer Geistesgrößen zu kredenzen.« »Ja, bitte, kommen Sie zu uns«, sagte Dolly. »Wir erwarten Sie um 5 oder um 6, wenn Sie mögen.« »Nun, was macht meine liebe Anna? Wie lange schon?« »Sie ist wohl auf«, murmelte Alexei Alexandrowitsch finster. »Freue mich sehr.« Und er begab sich zu seinem Wagen. »Kommen Sie?« rief Dolly. Alexei Alexandrowitsch sagte etwas, das Dolly im Lärm des Equipagenverkehrs nicht verstehen konnte. »Ich komme morgen vorbei«, rief Stepan Arkadjitsch ihm nach. Alexei Alexandrowitsch stieg in den Wagen und zog sich in die Ecke zurück, um nichts zu sehen und nicht gesehen zu werden. »Komischer Kauz«, sagte Stepan Arkadjitsch zu seiner Frau, und nach einem Blick auf die Uhr machte er eine Handbewegung vor dem Gesicht, die als zärtliche Geste für Frau und Kinder gedacht war, und schritt forsch über das Trottoir. »Stiva! Stiva!« rief Dolly errötend. Er wandte sich um. »Ich muss doch für Grischa einen Mantel kaufen und für Tanja. Gib mir Geld.« »Was soll's? Sag, ich würde bezahlen.« Und er nickte noch fröhlich einem vorbeifahrenden Bekannten zu und war verschwunden. 7. Am Tag darauf war Sonntag. Stepan Arkadjitsch fuhr beim Bolschoi-Theater vorbei zur Ballettprobe und überreichte Mascha Tschibisowa, einer hübschen, dank seiner Protektion kürzlich engagierten Tänzerin, die am Vortag versprochenen Chorellchen. Und hinter den Kulissen in der Tagesdunkelheit des Theaters schaffte er es, ihr hübsches, über das Geschenk strahlendes Gesichtchen zu küssen. Außer dem Geschenk der Chorellchen musste er sich mit ihr noch zum Rendezvous nach dem Ballett verabreden. Zwar konnte er nicht zu Beginn des Balletts da sein, wie er erklärte, versprach jedoch zum letzten Akt zu kommen und sie zum Souper auszuführen. Vom Theater fuhr Stepan Arkadjitsch zum Ochotny Rjad, suchte selbst Fisch und Spargel für das Diner aus und war um 12 bereits im Dussault, wo er zu 3 Leuten musste, die zu seinem Glück alle 3 im selben Hotel abgestiegen waren. Zu Levin, der hier logierte und kürzlich aus dem Ausland zurückgekehrt war, zu seinem neuen Vorgesetzten, der gerade erst diesen hohen Posten angetreten hatte und auf Revision in Moskau war, und zu seinem Schwager Karenin, um ihn auch tatsächlich zum Diner mitzubringen. Stepan Arkadjitsch dinierte gern, aber noch lieber gab er ein Diner, klein, aber exquisit, sowohl was Speisen und Getränke wie die Auswahl der Gäste anging. Das Programm für das heutige Diner gefiel ihm sehr. Es gäbe frischen Flussbarsch, noch lebend gekauft, Spargel und als Pièce de Résistance ein wundervolles, aber schlichtes Roastbeef und dazu passende Weine. Dies an Speisen und Getränken. Und an Gästen kämen Kitty und Levin. Und damit das nicht so auffiele, kämen noch eine Cousine und der junge Scherbatsky und als Pièce de Résistance unter den Gästen Sergei Kosnischew und Alexei Alexandrowitsch. Sergei Iwanowitsch war Moskauer und Philosoph, Alexei Alexandrowitsch Petersburger und Praktiker. Dann würde er noch einen bekannten Kauz, den Enthusiasten Peszow, dazuladen, ein liberaler, plauderer, Musiker, Historiker und herzensguter 50-jähriger Jüngling, der zu Kosnischew und Karenin die Soße oder Beilage abgäbe. Er würde sie aufstacheln und gegeneinander hetzen. Vom Geld für den Wald war die zweite Rate von dem Kaufmann eingegangen und noch nicht ausgegeben. Dolly war sehr nett und gütig in letzter Zeit. Und der Gedanke an das Diner erfreute Stepan Arkadjewitsch in jeder Hinsicht. Er war allerfröhlichster Laune. Zwei Umstände waren ein bisschen unangenehm, aber beide Umstände gingen in dem Meer an gutmütiger Fröhlichkeit unter, das in Stepan Arkadjewitschs Gemüt Wellen schlug. Diese beiden Umstände waren: erstens, dass ihm gestern, als er Alexei Alexandrowitsch auf der Straße traf, aufgefallen war, wie kühl und abweisend dieser zu ihm war. Und wenn er Alexei Alexandrowitschs Gesichtsausdruck und dass er sie nicht besucht und sich nicht gemeldet hatte, mit den Gerüchten zusammenbrachte, die er über Anna und Wronski gehört hatte, so ahnte Stepan Arkadjewitsch, dass da was im Argen lag zwischen Mann und Frau. Das war das eine Unangenehme. Das andere, ein bisschen Unangenehme, war, dass der neue Vorgesetzte, wie alle neuen Vorgesetzten, schon den Ruf hatte, ein fürchterlicher Mensch zu sein, der um 6 Uhr früh aufstand, arbeitete wie ein Pferd und solche Arbeit auch von den Untergebenen verlangte. Außerdem hatte dieser neue Vorgesetzte noch den Ruf, im Umgang ein Bär zu sein. Und dem Klatsch zufolge vertrat er eine Richtung, die derjenigen vollkommen entgegengesetzt war, der vorherige Vorgesetzte angehört hatte und bislang auch Stepan Arkadjewitsch angehörte. Gestern war Stepan Arkadjewitsch dienstlich bei ihm erschienen, in Uniform, und der neue Vorgesetzte war sehr liebenswürdig gewesen und mit Oblonski ins Reden gekommen wie mit einem Bekannten. Darum hielt Stepan Arkadjewitsch es nun für seine Pflicht, ihm im Gehrock eine Visite abzustatten. Der Gedanke, der neue Vorgesetzte könnte ihn nicht gut empfangen, war der andere unangenehme Umstand. Aber Stepan Arkadjewitsch spürte instinktiv, dass sich alles wunderbar einrenken würde. Alle Leute, alle Menschen sind fehlbar wie unser einer. Weshalb also sich böse sein und streiten, dachte er beim Betreten des Hotels. »Sei gegrüßt, Wassili«, sagte er, als er den Hut schief auf dem Kopf auf dem Weg durch den Flur einen bekannten Lakaien traf. »Lässt dir Koteletten wachsen?« »Levin ist in Zimmer 7, ja? Bring mich bitte hin. Und erkundige dich, ob Graf Anitschkin«, das war der neue Vorgesetzte, »empfängt.« »Zu Befehl«, erwiderte Wassili lächelnd, »schon lange haben Sie uns nicht mehr beehrt. Ich war gestern hier, bloß im anderen Gebäudeteil. Das ist die 7?« Levin stand mit einem Bauern aus der Gegend von Twer mitten im Zimmer und maß mit dem Arschin ein frisches Bärenfell, als Stepan Arkadjewitsch hereinkam. »Oh, den habt ihr geschossen?« rief Stepan Arkadjewitsch. »Ein Prachtexemplar! Eine Bärin! Guten Tag, Archip!« Er drückte dem Bauern die Hand und setzte sich auf einen Stuhl, ohne Mantel und Hut abzulegen. »Leg doch ab, bleib ein Weilchen«, sagte Levin und nahm ihm den Hut ab. »Nein, ich habe keine Zeit, ich komme nur auf einen Sprung«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch. Er schlug den Mantel auf, aber dann legte er ihn doch ab und blieb eine ganze Stunde, unterhielt sich mit Levin über die Jagd und anderes, was beiden am Herzen lag. »Nun sag doch bitte einmal, was hast du im Ausland gemacht? Wo bist du gewesen?« fragte Stepan Arkadjewitsch, als der Bauer gegangen war. »Ach, ich war in Deutschland, in Preußen, in Frankreich, in England, aber nicht in den Hauptstädten, sondern in Fabrikstädten und habe viel Neues gesehen. Und bin froh, dass ich dort war.« »Ja, ich kenne deinen Gedanken von der Eingliederung des Arbeiters. Aber nein, in Russland kann es keine Arbeiterfrage geben. In Russland ist das Verhältnis des arbeitenden Volkes zum Boden das Problem. Das gibt es dort auch, ist dort jedoch die Reparatur von etwas Verhunzten, während bei uns...« Stepan Arkadjewitsch hörte Levin aufmerksam zu. »Ja, ja«, sagte er. »Durchaus möglich, dass du recht hast«, sagte er. »Aber ich bin froh, dass du frisch und munter bist, Bären hinterher reisest und arbeitest und voller Energie bist. Scherbatsky hat mir nämlich gesagt, er hat dich getroffen und du seist ganz trübsinnig gewesen, habest ständig vom Tod gesprochen. Ja und? Ich denke unablässig an den Tod, sagte Levin. Schon wahr, dass es an der Zeit ist zu sterben und dass alles hier Unsinn ist. Ich sage dir allen Ernstes, mir ist mein Denken und die Arbeit ungeheuer lieb und wert. Aber im Grunde, denk mal nach, diese unsere Welt ist eine dünne Schimmelschicht, die einen winzigen Planeten überzieht. Doch wir meinen, wir könnten etwas Großes hervorbringen, Gedanken, Taten. All das sind Sandkörnchen. Aber das, mein Freund, ist so alt wie die Welt. Alt, ja. Aber weißt du, wenn du das klar begreifst, wird alles irgendwie nichtig. Wenn du begreifst, dass du über kurz oder lang stirbst und nichts bleibt, wird alles derart nichtig. Ich halte mein Denken durchaus für sehr wichtig, doch erweist es sich, auch wenn man es in die Tat umsetzt, als ebenso nichtig wie die Jagd auf diese Bären. So verbringt man sein Leben, zerstreut sich auf der Jagd und in der Arbeit, bloß um nicht an den Tod zu denken. Stepan Arkadjewitsch lächelte fein und liebevoll, während er Levin zuhörte. Versteht sich, so bist auch du zu meiner Erkenntnis gekommen. Weißt du noch, wie du über mich hergefallen bist, weil ich im Leben den Genuss suche? Drum sei, o Moralist, nicht streng. Nein, trotz allem ist am Leben Gutes. Levin verlor den Faden. Ich weiß nicht. Weiß nur, dass wir bald sterben werden. Wieso denn bald? Und weißt du, das Leben ist weniger reizvoll, wenn du an den Tod denkst, aber ruhiger. Im Gegenteil, aufs Ende zu wird es fröhlicher. Allerdings, für mich ist es Zeit, sagte Stepan Arkadjewitsch und stand zum 10. Mal auf. Ach was, bleibt noch ein Weilchen. Levin hielt ihn auf. Wann sehen wir uns jetzt wieder? Ich fahre morgen. Oh, ich bin vielleicht gut. Wozu bin ich hier? Komm heute unbedingt zu mir zum Diner. Dein Bruder kommt. Und Karenin, mein Schwager, kommt auch. Ist er denn hier? Sagte Levin und wollte nach Kitty fragen. Er hatte gehört, sie sei zu Beginn des Winters bei ihrer Schwester, der Diplomatengattin, in Petersburg gewesen und wusste nicht, ob sie schon zurück war, wollte aber lieber nicht fragen. Ob sie kommt, ob sie nicht kommt, ist doch gleich. »Du bist also dabei?« »Selbstverständlich.« »Also, um 5, im Gehrock.« Und Stepan Arkadjewitsch stand auf und ging nach unten zum neuen Vorgesetzten. Sein Instinkt hatte ihn nicht getrogen. Der fürchterliche neue Vorgesetzte erwies sich als äußerst umgänglicher Mensch, und Stepan Arkadjewitsch dejeunierte mit ihm und blieb dermaßen bei ihm hängen, dass er erst nach 3 zu Alexei Alexandrowitsch gelangte.
yemence seslerinde. Sürmemelim sevdalara yemence seslerinde. Yeter artık çektim cansa can sürmemelim. Yeter artık çektim cansa can sürmemelim. Aşığımız bu saklarında deşelim sürmemelim. Aşığımız bu saklarında deşelim sürmemelim. Sürmemelim sür sür bıçağını. Sürmemelim sür sür bileyle bıçağını. İyi bir eylek keskin olsun iki tarafı. İyi bir eylek keskin olsun iki tarafı. Sürmemelim acılara direnen yanım gibi. Sürmemelim acılara direnen yanım gibi. İyi bir eylek keskin olsun iki tarafı. İyi bir eylek keskin olsun iki tarafı.
Grundsätze sollen sozusagen einen groben Rahmen geben, wie ein Strafvollzug ausgerichtet sein soll, um den Grundrechten zu entsprechen und eben auch den Menschenrechten zu entsprechen und um den Menschen, die eine Straftat begangen haben und eine Freiheitsstrafe bekommen haben, diese verbüßen, in die Lage zu versetzen, irgendwann wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Und da gibt es eben drei Vollzugsgrundsätze. Das ist eben der Angleichungsgrundsatz, der eben aussagt, dass die Bedingungen im Gefängnis möglichst den außerhalb des Gefängnisses angepasst werden soll. Und den Eingliederungsgrundsatz, der besagt, dass sie eben in die Lage versetzt werden sollen, durch entsprechende Ausbildungen oder durch therapeutische Maßnahmen wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden zu können. Und auch den Gegenwirkungsgrundsatz, der sagt, es soll schädlichen Wirkungen des Strafvollzugs entgegengewirkt werden. Also zum Beispiel sollen keine Krankheiten entstehen, soziale Kontakte sollen erhalten bleiben und nicht abbrechen und so weiter und so fort.
Wer hat diese Vollzugsgrundsätze denn sich ausgedacht? Also wann gibt es diese Grundsätze?
Also die gibt es eigentlich schon seit 1977. Da wurde das damals Bundesstrafvollzugsgesetz geschaffen und seit diesem Tag sind die dort verankert und aber eben bis zum heutigen Tage nicht wirklich umgesetzt. Und das ist eben das, was wir kritisieren. Das sind jetzt fast 40 Jahre und dazwischen gab es jetzt eben auch die Föderalismusreform. Das heißt, die hat die Verantwortung in die Länder delegiert. Also jetzt hat all jedes Bundesland ein eigenes Strafvollzugsgesetz oder es haben sich eben auch Bundesländer zusammengetan, um ein gemeinsames Strafvollzugsgesetz zu erarbeiten. Aber ich sag mal, diese Grundsätze sind eigentlich auch weiterhin in allen Landesvollzugsgesetzen drin und deswegen fragen wir uns eben, warum sind die bis heute nicht umgesetzt? Und was braucht es denn bitte, um das zu erreichen, das Ziel?
Können Sie vielleicht kurz darauf eingehen, was für unterschiedliche Haftverhältnisse oder was für Probleme es bei den Haftverhältnissen gibt? Was bleibt den Inhaftierten im Gefängnis verwehrt, was innerhalb der Gesellschaft selbstverständlich ist? Also wenn Sie jetzt sagen, dass diese Grundsätze noch nicht umgesetzt sind.
Der krasseste Fall ist natürlich Internetzugang. E-Mails können nicht versendet werden. Es gibt in der Regel keine Handys. Also ich glaube, es gibt bundesweit ein Jugendgefängnis, die kein Problem damit haben, dass die Jugendlichen dort auch Handys haben. Und ansonsten gibt es Anstalten, in denen die Gefangenen ein Sammeltelefon haben. Es gibt Anstalten, da gibt es nicht mal das. Da müssen die sozusagen zu den Vollzugsbediensteten gehen und in deren Büro private Gespräche mit ihren Angehörigen führen. Und wenn man sich jetzt eben mal heute vorstellt, dass eigentlich alle außerhalb der Gefängnisse ständig mit irgendeinem Smartphone vor der Nase durch die Gegend laufen und in jeder Sekunde mit der halben Welt kommunizieren, ob sie sich jetzt gerade eine Pizza gekauft haben oder wohin sie jetzt gleich in Urlaub fahren oder, dann ist es absolut überhaupt nicht mehr vergleichbar.
Hm. Wir hatten jetzt das Thema in den Medien DDR, Zwangsarbeit in Gefängnissen für westdeutsche Unternehmen während des Ost-West-Konflikts. Und ich habe mal gehört, dass es in Gefängnissen heutzutage in Deutschland ja auch nicht gerade so ist, dass Gefangene sehr viel Bezahlung bekommen für die Arbeit, die sie da leisten. Gibt es sowas wie einen Mindestlohn oder auch eine Mindestbezahlung für Häftlinge? Wie sieht es denn damit aus so?
Also es gibt Tagessätze für Gefangene, aber die liegen ungefähr bei 1 Euro oder 5 Euro am Tag. Ja, und davon ist natürlich klar, dass man da keine Familie draußen unterstützen kann, kann man nicht in Rentenversicherungen einzahlen. Also die sind ja auch sozusagen nicht in die Rentenversicherung integriert, selbst wenn sie arbeiten. Und das sind eben auch solche Forderungen, die wir im Rahmen dieser Gefangenentage